Herzlich willkommen beim Podcast Agrarseits Wissen kompakt der HPLV Raumberg-Gumpenstein. Ich, Andreas Steinwieder, darf heute mit Universitätsprofessor Dr. Johann Zöllkner vom Institut für Nutztierwissenschaften an der Universität für Bodenkultur über Fragen zur Nutztierzucht sprechen. Was hat sich in den letzten 100 Jahren getan? Wo stehen wir heute? Und wo sollte und könnte es hingehen? Wie soll sich Österreich positionieren? Über diese und weitere Fragen möchten wir heute mit Professor Dr. Zöllkner sprechen. Dr. Zöllkner forschte in den 90er Jahren an wesentlichen Fitnessmerkmalen und er trug dazu bei, dass die Nutzungsdauer und der Gesamtzuchtwert mit Berücksichtigung der Fitnessmerkmale bei uns als erstes Land eingeführt wurden. In Folge kamen auch wichtige Forschungsbeiträge zur Verbindung traditioneller Zuchtmethoden mit der Genomik dazu. Dr. Zöllkner ist international hoch angesehen, viel zitierter und ausgezeichneter Forscher, der sich aber auch für die Unterstützung einkommensschwacher Regionen besonders einsetzt. So baute er in Ländern Afrikas dörfliche Zuchtprogramme auf, welche neben der Rentabilität besonders und bewusst auf Widerstandsfähigkeit, Biodiversität und Standortangepasstheit setzten. Lieber Hans, herzlich willkommen im Podcast.
Danke, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und freue mich auf das Gespräch.
Hans, du hast einen guten Überblick über die Nutztierzucht global und auch in Österreich. Vielleicht schauen wir mal zurück, was sich so in der Milchvieh-Rinderzucht in den letzten 50 Jahren verändert hat.
Ich würde noch ein bisschen weiter zurückschauen, vielleicht bis 70 Jahre zurück. Und in Österreich war die Milchleistung von Kühen um 1950 herum um die 3000 Kilo Milch. Dann hat sich das verbessert und ist eigentlich ziemlich linear seit dieser Zeit. Und heute haben wir Kühe, die im Schnitt über die Rassen hinweg rund 8000 Kilo Milch geben.
Ist das allein auf die Zucht zurückzuführen? Oder haben wir auch die Fütterung, die Haltung verbessert, verändert?
Beides, ganz, ganz klar. Aber wenn man die Haltung und die Fütterung verbessert hätte, wären wir wahrscheinlich immer noch bei 4000 Kilo Milch statt 3000, während mit der Kombi von Zucht und Ernährung und Haltung man sehr viel höher ist.
Was hat sich in der Zucht, was ist eigentlich Zucht und was hat sich verändert?
Bei der Zucht geht es um die Auswahl der Tiere, die Eltern der nächsten Generation sind. Genau das ist Zucht. Und wenn man Zucht macht, braucht man ein Zuchtziel. Muss sagen, welche Merkmale will ich verändern? Und diese Merkmale muss man dann auch messen. Weil nur zu sagen, ich hätte gerne etwas verbessert, ohne zu wissen, wie der Status tatsächlich ist, geht überhaupt nicht.
Das heißt, ich schaue zurück, ich schaue auf sozusagen die Vorfahren, dort habe ich die Messwerte und berechne die Zukunft, schätze die Zukunft. Mhm.
Zum Teil auf die Vorfahren und zum Teil auf die Tiere selbst. Also wenn wir bei den Milchrindern sind, dann ist natürlich die Kühe selbst, sagen mir, ob ich die Töchter dieser Kühe verwenden will oder nicht. Aber auch zum großen Teil bei der männlichen Seite geht es eben nicht so. Da muss man vor allem auf die Vorfahren und auch die Geschwister von diesen Tieren schauen. Und so funktioniert die sogenannte Zuchtwertschätzung. Die kombiniert alle Informationen von verwandten Tieren, um herauszufinden, ob ein Tier gut oder schlecht ist.
Jetzt ist es aber so, dass die Tiere auf unterschiedlichen Betrieben stehen und es gibt einen Betriebseinfluss, oder? Mhm.
Genau das macht die Zuchtwertschätzung. Die Zuchtwertschätzung ist ein extrem kompliziertes, technisch kompliziertes statistisches Verfahren, das versucht, die Umwelteffekte von den genetischen Effekten zu trennen. Und der Betriebseffekt, Herde-Jahr-Saison zum Beispiel, oder auch die Region oder ganz andere Dinge wie das Erstkalbealter von Kühen, das wird alles berücksichtigt, um die Effekte der Genetik zu trennen von den nicht-genetischen Effekten.
Das heißt, man schaut zum Beispiel, wie ist die Einzelkuh am Betrieb im Verhältnis zu ihren Partnerkühen am Betrieb? Und dann schaue ich, wann hat diese Kuh abgekalbt, weil es könnte ja sein, dass das Frühjahr immer das günstigere Abkalbetermin wäre, dann wird das alles mitgeschätzt.
So genau, so, oder? Genau so, ja. Nur dass eben nicht, ich schaue nicht sozusagen auf einen Betrieb, sondern schaue bei dieser Berechnung auf alle Betriebe gemeinsam und kann auch berücksichtigen, dass manche Effekte über Betriebe hinweg wirken und dann wird das auch berücksichtigt.
Wenn ich, jetzt haben wir es schon ein bisschen sehr technisch im Detail, aber wenn ich jetzt Zuchtwert Tiere verteile auf Betriebe, ist es besser, über viele Betriebe einen Stier zu verteilen in der Anbauung oder auf wenigen Betrieben den Stier einzusetzen?
Das, jetzt sind wir ganz stark bei der Geschichte. Früher hat man, als man versucht hat, die Zuchtherde von Stieren herauszufinden, indem man schaut, wie sind die Töchter dieser Stiere im Vergleich zu den Töchtern anderer Stiere. Und da haben manche getrickst und gesagt, wir geben unsere Stiere, wir sammeln nur Kühe von sehr, sehr guten Herden. Aber all das ist heutzutage berücksichtigt, weil wir eben ein, wie gesagt, komplexes statistisches Modell haben, in dem wir Umwelteffekte so gut wie möglich berücksichtigen.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Methodik eingehen, also wie ich jung war, hatten wir zu Hause einen Zuchtstier stehen. Das war, sagen wir mal, vor 40 Jahren. Was war damals in der Rinderzucht die Methode der Wahl? Wie hat man da gearbeitet vor 40 Jahren?
Wir sind ungefähr gleich alt, wir sind ein bisschen älter als du, aber wir hatten zum Beispiel, mein elterlicher Betrieb war ein sehr guter Zuchtbetrieb für Fleckvieh. Wir hatten aber nie einen eigenen Stier. Es gab aber, und es gibt, glaube ich, nach wie vor sowas wie ein Gemeindestier. Das heißt, wenn die Besamung, der Besamungserfolg aus der künstlichen Besamung nicht gut ist, dann fährt man mit der Kuh zum Gemeindestier. Aber wie gesagt, sonst ist das auch vor 40 Jahren war es schon so, dass die künstliche Besamung die Methode der Wahl bei der Selektion der Väter von den nächsten Tieren der nächsten Generation waren.
Wie war damals die Zuchtwertschätzung?
Vor 40 Jahren hat es auch schon eine sogenannte Blapp-Zuchtwertschätzung gegeben. Das hat gerade angefangen um diese Zeit. Man hat also damals auch schon angefangen sehr gut zu trennen die Umwelteffekte von den genetischen Effekten. Aber das hat sich technisch seit vor 40 Jahren und seit den 70er, 80er Jahren noch einmal deutlich verbessert. Nur rein methodisch auch, wie man am besten Dinge berücksichtigen kann. Und auch man hat aufgepasst, dass man mehr Effekte berücksichtigt. Und okay. Aber was immer man berücksichtigt, muss man messen und aufschreiben.
Wir kommen dann ein bisschen in den Bereich schon, dass wir in der Zuchtwertschätzung dann die Nutzungsdauer mit hineinbekommen haben. Das war, wann hat sich das abgespielt? In den 90er Jahren, oder?
Ja, frühe 90er Jahre, ja. Und da bin ich sehr, sehr glücklich heute, weil ich gemeinsam mit einem Kollegen aus Frankreich eine Software geschrieben hat, mit dem er Zuchtwertschätzung für Nutzungsdauer machen kann. Die heißt Survival Kit. Und für lange Zeit wurde das in Österreich eingesetzt. Und Österreich war das erste Land, das routinemäßig Zuchtwertschätzung für Nutzungsdauer gemacht hat.
Warum ist es so ein schwerer Zuchtwert gewesen, ihn zu schätzen?
Das Problem ist wiederum eine Art technisches Problem. Man möchte berücksichtigen, die Informationen nicht nur von toten Tieren, weil bei denen weiß ich ja ganz sicher, wie lange sie gelebt haben, sondern auch von noch lebenden Tieren. Und um das zu machen, braucht man wiederum eine relativ komplizierte statistische Methode. Die heißt eben Survival Analysis oder Lebensdaueranalyse. Und die haben wir versucht zu implementieren. Aber wie gesagt, man berücksichtigt, man macht die Schätzung des Zuchtwerts der Nutzungsdauer auch berücksichtigend die lebenden Tiere. Und da muss man sagen, wie lange leben die gerade.
Okay. Und das ist dann gelungen, in Österreich einzuführen. Mhm. Und es war dringend notwendig, oder, in dieser Zeit? Sich die Nutzungsdauerentwicklung in Österreich anschaut, die war ja, weil du vorher auf die Geschichte ein bisschen zurückgeschaut hast, wir sind jetzt aktuell bei einer Nutzungsdauer von etwa 4 Jahren knapp. Mhm. Wir kommen aber von 5, 6 Jahren. Mhm. Und das hat sich dann in dieser Phase rund um 2000 waren wir am Tiefpunkt, oder?
Mhm. Das ist mein Vorgänger, Professor Haiger hier, der Vorstand am Institut für Nutztierwissenschaften war. Der hat sehr, sehr früh gewarnt und ich bin dankbar dafür, dass er das gemacht hat, dass wir sehr bald bei Holstein-Friesien, das war seine Rasse, mit der er sich besonders beschäftigt hat, wo er gesagt hat, wir werden bald so niedrig sein in der Nutzungszahl, dass wir nicht einmal die Kalblinien remontieren können. So ist es auch bei den Holstein-Friesians überhaupt nicht gelaufen. Aber ein Teil, wo er eben doch diese Umstellung der Zuchtziele von Milch und fast nur Milch auf ein sehr viel komplexere Zuchtziele mit vielen Fitnessmerkmalen. Und bei Flächvieh natürlich auch mit Fleisch.
Warum ist es kontraproduktiv, wenn ich nur auf Milch züchte? Wir wollen ja Milchkühe, die Milch geben.
Weil das ist ja keine Maschine. Tier ist keine Maschine, wo unten Milch rauskommt, sondern das ist ein komplexes Lebewesen mit vielen, vielen Ansprüchen. Und auch um viel mehr Milch zu haben, muss man all diese anderen Ansprüche auch entsprechend berücksichtigen. Und darum ist es wichtig, dass man Gesundheitsmerkmale, verschiedene Fitnessmerkmale wie Kalbeverlauf und ähnliche Dinge sehr gut gleichzeitig berücksichtigt. Und das, wie gesagt, vor einer langen Zeit, zu Beginn wurde das nicht so gemacht. Man hat wirklich nur Zuchtwertschätzung für Milch gemacht und die Tiere dann nach diesen Zuchtwerten selektiert.
Und es bestehen negative Zusammenhänge zwischen Zuchtwerten.
Absolut.
Der Fitnessbereich, sozusagen Fruchtbarkeit mit der Milchleistung, die sind negativ korreliert.
Besonders also ein interessantes Beispiel darum ist in Fruchtbarkeit gegen Milchleistung. Da ist über die Zeit die Korrelation negativer geworden, weil eben die Tiere in der Milch mehr extrem geworden sind. Und wenn es geht um Milch und Fruchtbarkeit, dann greifen die beide Merkmalskomplexe trotzdem auf eine Ressource zu. Das ist das, was das Tier isst. Mhm. Und dementsprechend gibt es negative Korrelationen und die muss man berücksichtigen.
Kritisch gefragt, wird, wenn ich das mache und die Korrelationen sind negativer geworden, das heißt, die Population shiftet, oder?
Ja.
Damit wird die Population aber enger, oder? Es wird schwieriger, beides noch gut zu finden, oder?
Mhm. Ich denke gerade nach, was du sagst mit enger, ob du da den Link Richtung Diversität suchst. Ja, auch hier ist es so, wenn man eine Rasse züchtet, wenn man die besten Tiere züchtet, ist es zwangsweise so, dass man einen engeren genetischen Pool hat, weil man die schlechteren weglässt, wenn man es jetzt der einen gut und der anderen schlecht bezeichnet.
Dr. Götz, habe ich gelesen, der sagt dann aber, man findet immer noch genügend schräg hereinkommende Kühe, die Spitzenleistungen bringen in beiden. Ist das so?
Wenn du damit meinst, Tiere, die zwar insgesamt im Genpool sind, aber wenig verwendet werden, dann ist das genauso. Ja. Es gibt genug Diversität und wiederum, es gibt Unterschiede zwischen Rassen und besonders Fleckvieh hat eine sehr hohe Diversität, auch jetzt noch. Das ist anders zum Beispiel bei Braunswiss-Tieren.
Weil die Population schon zu klein, relativ klein ist oder was ist die Ursache dafür?
Bei Braunswiss war es so, dass der Genpool, den wir jetzt haben in Europa, kommt zu 90 oder wahrscheinlich 97% aus einer kleinen Population aus den USA, wo man mit Verdrängungskreuzung seit den 1970er, 60er, 70er Jahren immer diese Tiere oder das Sperma von USA-Stieren geholt hat. Und darum ist also, wir schauen praktisch zurück auf einen Genpool von 20.000 Tieren, die es in den USA gegeben hat in den 1950er, 60er Jahren.
Wie schaut es beim Holstein-Friesen-Rind aus?
Holstein-Friesians gibt es wahnsinnig viel rund um die Welt. Und da gab es nie diesen Bottleneck, wie es bei den Braunswiss gegeben hat. Aber es ist trotzdem die extreme Selektion bester Stiere, quer durch die Welt, hat auch dazu geführt, dass die einen kleinen Genpool haben im Vergleich zu Fleckvieh.
Das heißt, für die Zukunft?
Ich mache mir immer noch keine Sorgen. Es ist, glaube ich, trotzdem noch so, wie du vorher angesprochen hast, es gibt wahrscheinlich immer noch genug Diversität im Pool, auch der Holstein-Friesians, um weiterzuentwickeln. Für Holstein-Friesians, das ist etwas, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und das da ist ein Bereich, wo du dich besser auskennst als ich. Ich habe mich immer gefragt, wo ist die Grenze? Ist die Leistungsgrenze besonders Richtung Milch? Und wir verstehen, oder ich verstehe nicht gut, warum es zum Beispiel in den USA, seit sie dieses komplexere Zuchtziel haben, auch jetzt noch immer die Milchleistung linear hinaufgeht und dort im Schnitt wahrscheinlich 13.000 Kilo Milch gegeben werden von Holstein-Friesen-Kühen. Und
pro
dass
Jahr
sich das ausgeht.
Pro Jahr. Die Lebensleistung, wie entwickelt sich die?
Geht auch hinauf, weil eben die Nutzungsdauer nicht mehr zurückgeht und wenn dann die durchschnittliche Leistung steigt pro Jahr, dann geht die Lebensleistung auch deutlich hinauf.
Hast du einen Überblick über aktuelle Nutzungsdauer in den USA?
Kann ich nicht sagen. Ich kenne die Liste der Zuchtwerte, aber ich kenne die Phänotypen nicht, muss ich ehrlich sagen.
Okay, weil da liest man ja teilweise nur mehr zwei bis drei Laktationsabschlüsse.
Ja, aber das hat man gehört, das hat Professor Haiger 1980 genauso gesagt, es gibt nur noch 2 bis 3 Laktationsabschlüsse bei den Holstein-Friesen in den USA. Mhm. Und also das hat sich, glaube ich, nicht, ich glaube zu wissen, dass sich das nicht verschlechtert hat. Okay. Auch so ähnlich wie bei uns, beim Fleckvieh nur auf einem höheren Niveau oder bei unseren Rassen auf einem höheren Niveau. Aber in den USA ist es nicht schlechter geworden im Sinne von noch weniger Laktationsabschlüsse und so kurz, so niedrig zu sein, dass man nicht mal die Kalbingen mehr remontieren könnte.
Gut, trotzdem ist natürlich 3 Laktationsabschlüsse so kurz, ja. Sehr, sehr kurz, ja. Wenn man bedenkt, dass eine Kuh normalerweise im 4., 5. Laktation ihr Maximum früher erreicht hat an Leistung erst.
Absolut, ich bin bei dir.
Ja. Wenn man jetzt, es kam der Schritt des Nutzungsdauerzuchtwertes, wie ist es dann weitergegangen? Also es ist ja dann noch in der Methodik, also ich habe vorher in der Einleitung erwähnt, die Genomik war ein wichtiger Bereich, in dem du forscht und geforscht hast und mit diesen mitentwickelt hast, kann man die Genomik erklären? Was hat sich hier verändert in der Methodik?
Ich kann auch wiederum meine eigene Erfahrung hier einbringen. In den 1990er Jahren hat ein sogenannter Professor Förster von der Uni München hat gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, dass wir die Zuchtwertschätzung nicht mehr brauchen. Wir werden wissen, welche Gene wichtig sind bei den Tieren und wir können aus den Genen lesen, ob die Tiere gut oder schlecht sind.
Wo stehen wir da jetzt aktuell? Können wir es?
Wir können immer noch nichts lesen. Oder entschuldige, es fällt, wir können sehr wenig lesen. Wir verwenden eine statistische Methode, wo wir sagen, wir kennen 50.000 Marker ungefähr von jedem Tier.
Was heißt das? Marker?
Marker sind Positionen entlang des Genoms, einige Varianten, einzelne Basenpaare. Das Genom ist ja extrem groß, hat 3 Milliarden Basenpaare, beim Menschen so wie beim Rind. Und 50.000 Punkte, sozusagen Markierungen. Drum kommt auch das Wort Marker. Entlang dieser 3 Milliarden Basenpaare hat man herausgenommen. Die sollten gut verteilt sein, quer über das Genom. Und diese Information versucht man dann zu nutzen.
Das heißt, man weiß, bei diesem Stipfel, den ich stecke, ja. und bei diesem sitzt die Fitness, überspitzt irgendwo. Formuliert. Sagen wir eher die Milchleistung, ja. Die ist nicht so breit verteilt. Ja. Und wenn ich sozusagen dann bei Müttern oder Vätern hier gehäuft diese Marker finde, oder?
Diese Varianten
finde und mit diesen Tieren weiterzüchte, dann kann ich erwarten, dass in der nächsten Generation gehäuft diese wieder vorzufinden sind und ich in der Milchleistung besser werde und in der Fruchtbarkeit oder.
Genau. Und ich hatte das wahnsinnig große Glück, 2006 war ausgeschrieben eine Gastprofessur in der Uni Sydney. Und weil ich schon früher in Australien war und meinen Postdoc auch dort gemacht habe, habe ich mich beworben und war ein Jahr lang als Gastprofessor für molekulare Tierzucht an der Uni Sydney, zu einem Zeitpunkt, wo die genomische Selektion gerade am Beginn der Entwicklung war. Und darum konnte ich da ein ganzes Jahr, auch weil ich nicht an der eigenen Uni war, aber viele Vorlesungen und ähnliche Dinge habe, konnte mich ein Jahr lang vollkommen konzentrieren auf die genomische Selektion. Und das habe ich dann gemeinsam zurückkommend, 2007, habe ich dann, hat die österreichische Fleckviehzucht sehr, sehr schnell verstanden, dass das eine Methode ist, die sehr gut funktionieren wird, wenn es auf der da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil die haben das gesagt, wenn es der Söldner sagt, dann muss er stimmen, weil der sagt uns keinen Blödsinn. Und sie haben sehr schnell ein Projekt mit uns gemeinsam aufgebaut, damit wir die genomische Zuchtwertschätzung einbauen können.
Was brauche ich dafür, um genomische Zuchtwertschätzung zu machen? Was war in dem Projekt wichtig?
Man braucht eben diese 50.000 Marker. Das kostete zu der Zeit, als wir das Projekt gelaufen haben, 150 Euro pro Tier.
Das nehme ich aus einer Gewebeprobe?
Genau, oder? Das nimmt man sehr häufig aus der Ohrstanze. Also wenn die
Ohrmarke eingezogen
wird, kommt ein Gewebestück raus und das wird dann verwendet, um die DNA daraus zu extrahieren. Es könnte auch aus Blut sein. Also von vielen Stieren haben wir diese Marker aus Spermaproben, geht auch.
Das heißt, ihr habt rückwirkend die Population angeschaut.
Genau.
Ihr habt die vorhandenen Kühe angeschaut. Mhm. Und dann die Kälber daraus. Und aus den Kühen und aus dem Rückblick kann ich ja schon in die Zukunft schauen, oder? Mhm.
Genau. Und vor allem war es wichtig eben, dass wir die Informationen von Stieren hatten, weil Tiere sehr, sehr viele Nachkommen hatten und wie ich sozusagen einen sehr guten, sehr sicheren, konventionellen Zuchtwert für diese Tiere hatte. Und dann hat man gerechnet und hat geschaut, wenn ich den gute konventionelle Zuchtwerte habe, die Marker dazu, dann kann ich ja ein Markerprofil mit einer Methode zur Suche nach Markerprofilen entwickeln, ob die Tiere gut oder schlecht sind. Und das gilt für alle Merkmale. Das gilt nicht besonders für die Milch. Funktioniert extrem gut für Fitnessmerkmale. Das war auch eine meiner persönlichen Überraschungen. Ich hätte das nicht so erwartet, aber das hat man dann sehr bald gesehen, dass eben auch für Zellzahl oder Fruchtbarkeit, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat. Besser sogar, relativ besser, weil das sind sogenannte niedrigreitable Merkmale, wo man viele Töchter braucht, um gute Informationen zu kriegen. Das konnte man sehr gut kriegen. Und das war ein großer Gewinn und ein großes Glück aus meiner Sicht, eben, dass man genomische Zuchtwertschätzung implementiert, auch mit sicheren Zuchtwerten für Fitnessmerkmale.
In der Praxis hört man oft, die Geschwindigkeit geht vor. Also es geht uns darum, den Generationsintervall zu verkürzen. Mhm. Das hat die höchste Priorität in der Zucht. Wie geht's dir mit diesem Vorwurf? Sozusagen der gute alte Stier ist nichts mehr wert. Mhm. Er schreibt sehr schnell ab. Auch die Kuh schreibt schnell ab. Ist das aus der Sicht des Einzelbetriebes vielleicht ja? Aus der Sicht der Zuchtorganisation, die sozusagen am Weltmarkt bestehen will, nein?
Lass mich auch denken, also der Term, den man häufig verwendet, ist Speed Kills. Also wenn wir uns zu schnell bewegen, geht es ganz schnell in die falsche Richtung, das ist gefährlich. Und das ist das, was mich sehr beschäftigt. Da geht es weniger um die, es kommt mit der Verkürzung des Generationsintervalls, da hat man rascheren Zuchtfortschritt. Und der raschere Zuchtfortschritt heißt auch, dass man noch schneller in eine Richtung läuft. Und das heißt, es ist gefährlich, dass man in die falsche Richtung läuft. In Österreich ist man da bei den Rindern auf einem sehr guten Weg, weil man sehr lange schon darauf aufpasst, dass man funktionale Merkmale und Fitness bei diesem Wettlauf sozusagen
mitzieht.
Sehr stark und stärker gewichtet. Also die Gewichtung der Fitnessmerkmale ist über die letzten Jahre aber doch einigermaßen nach oben gegangen. Entgegen der, wenn man es berechnet mit ökonomischen Gewichten, über die ökonomische Bedeutung der Merkmale hinaus.
Das heißt, wir könnten kurzfristig sagen, wir setzen nicht so sehr auf die Fitnessmerkmale, haben wir mehr ökonomischen Erfolg, aber wir tun es nicht, weil uns das so wichtig ist, langfristig gut abgesichert zu sein.
Genau so ist es, ja. Und darum bin ich froh und glücklich, das in Österreich zu leben, weil das jetzt schon so implementiert war.
Aus der Sicht der biologischen Landwirtschaft bin ich auch sehr dankbar dafür. Das führt mich zur nächsten Frage. Genotyp-Umweltinteraktion. Der beste Stier in der Umwelt A muss nicht automatisch der beste Stier sein in der Umwelt B. Da gibt es ja auch einiges an Berechnungen, auch für die Population in Fleckvieh in Österreich, wo man sieht, dass im Milchbereich Genotyp-Umweltinteraktionen noch nicht besonders relevant sind. Im Fitnessbereich möge es vielleicht anders sein. Wie geht's dir damit?
Auch da ist es, das war eine Sache, die mich auch schon sehr, sehr lange beschäftigt. Einfach aufzuschlüsseln ist das, zu schauen, sind die besten Tiere für die konventionelle Zucht, die gleichen wie für die Biobauern. Und das hat mich beschäftigt, weil ich gedacht habe, wenn wir in die falsche Richtung laufen, da muss man was ändern. Da müsste man separate Zuchtprogramme für Bio und konventionell machen. Und darum habe ich gemeinsam mit Hermann Schwarzenbacher vor sehr langer Zeit schon, um frühe 2000er, das war die Masterarbeit von Hermann, wo es darum gegangen ist, zu schauen, gibt es diese Interaktion oder nicht? Und wir sind draufgekommen, es gibt überhaupt keine Interaktion. Also es die besten Stiere für konventionell sind über eine Reihe, über alle Merkmale, die man gleichzeitig berücksichtigen muss, auch die besten Tiere für Bio. Wir sind dann noch weitergegangen und haben gesagt, okay, nur um das zu verstehen, was da passiert, wir nehmen die Herden mit den Top 20% Milchleistung, durchschnittliche Milchleistung, gegen die Herden mit den niedrigsten 20% Milchleistung. Und auch dann haben wir noch nichts gesehen. Und ich habe das auch nicht gut verstanden, warum das so ist. Aber es war so, es scheint hier keine extrem, also es scheint fast keine Interaktion zu geben. Und das gilt quer durch die Merkmale auch. Das ist anders als du angesprochen hast, es gilt nicht nur für die Milch, sondern gilt auch für Fitnessmerkmale.
Und das ist vielleicht sind die Umwelten noch nicht zu weit auseinander. Ich würde aus der Literatur vielleicht ableiten, wenn ich mir das neuseeländische schwarzbunte Rind anschaue im Vergleich zum kanadischen Typ oder nordamerikanischen Typ, dort würde ich, und da gibt es ja auch Untersuchungen, wo man auf phänotypischer Seite, wo deutliche Unterschiede in der Fruchtbarkeit zum Beispiel aufgetreten sind.
Das neuseeländische Rind ist, von dem du redest, die haben ja diesen sogenannten Kiwi Cross, wo sie Holstein mit Jersey gekreuzt haben, aber das meinst du nicht, du meinst beispielsweise
kleinrahmige, schwarzbunte Rind Neuseeland mit einem Gewicht von 500, also Erstabkalbealter 2 Jahre und Gewicht 475 Kilogramm, also deutlich anders wie das.
Ja genau, dann ist man weit genug auseinander, aber wie gesagt, sozusagen in der aktuellen Situation in Österreich sehe ich diese Differenzierung nicht. Das ist durchaus überraschend. Aber insgesamt für die Zucht gut, weil da muss ich nicht nachdenken, welches Tier ist für dieses System gut und welches für dieses.
Hans, es hat sich dann nach der Genomik oder neben der Genomik jetzt auch in der Zuchtwertschätzung die Single-Step-Methode etabliert. Und das war auch ein großer Schritt in der Anpassung der Zuchtwertschätzung. Kann man das mit einfachen Worten erklären, was hier anders gemacht wird, neu verbessert gemacht wird?
Okay, die traditionelle Zuchtwertschätzung basiert darauf, dass man die Leistungen der Tiere hat, die Umwelteffekte, haben wir vorher schon gesagt, aber auch den Pedigree. Also wir haben aufgebaut, wir haben geschaut, alle verwandten Tiere eines Tieres tragen bei zum Zuchtwert dieses Tieres. Und so ist das bis 2010 ungefähr ist das so gemacht worden, nur so gemacht worden, dass die Zuchtwertschätzung aufgrund von Phänotypen, nennt man das, also Leistung, Pedigree war. Und dann mit der genomischen Selektion konnte man für Tiere, die genotypisiert waren, aber nur für die Tiere, die genotypisiert waren, konnte man Zuchtwerte rechnen aufgrund von genomischen Daten. Eigentlich war es auch zu diesem Zeitpunkt schon eine Kombi von Pedigree-Zuchtwertschätzung und genomischer Zuchtwertschätzung. Das nannte man genomisch optimierte Zuchtwertschätzung. Und Single-Step wiederum geht es um Statistik und Methodik, wie man das machen kann. Da hat man gesagt, man hat einen Weg gefunden, wie man die Gruppe der Tiere, die genotypisiert sind, mit allen anderen Tieren, die nicht genotypisiert waren, in eine einzelne Zuchtwertschätzung verbindet. Und das nennt man im Single Step, weil es eben nicht diese zwei separaten Wege gegeben hat für die Genotypisierten und für die Nicht-Genotypisierten, sondern dass man es gemeinsam machen kann. Es ist eine so ähnlich wie Blapp-Zuchtwertschätzung in den 1970ern, wo man angefangen hat, Umwelteffekte zu berücksichtigen und den gesamten Pedigree. So einen ähnlichen Schritt sieht man hier, dass eben zusätzlich zur Pedigree-Information und zur genomischen Information der genotypisierten Tiere, das in eine große Zuchtwertschätzung eingebaut wurde. Und das ist ein großer Gewinn. Ist ein großer Gewinn.
Braucht natürlich relativ hohe Rechenleistungen, oder?
Die Rechenleistungen sind sehr extrem, aber wie gesagt, wenn man rechnet, dass wir reden von 500.000 Kühen in Österreich, die gefüttert werden müssen und betreut werden müssen, dann ist es ein minimaler Effekt, meiner Meinung nach. Dass man mehr Rechenkapazität zur Verfügung stellen muss und das natürlich auch ein bisschen teurer zahlen muss.
Wie wichtig ist die Populationsgröße in diesem Zusammenhang?
In der Zucht sind große Rassen immer besser dran als kleine Rassen, weil man strenger selektieren kann. Das gilt immer.
Und da ist Fleckvieh als zweitgrößte Rasse global. Und jetzt schließt man sich ja länderübergreifend sehr zusammen, habe ich nachgelesen. Kroatien kommt dazu, Ungarn ist dabei, Tschechien ist dabei und so weiter. Also die gemeinsame Zuchtwertschätzung bringt hier Vorteile, oder?
Absolut, ja. Mehr ist bei der Zucht immer besser.
Und heißt aber auch, dass die Erhebungs der Merkmale standardisiert sein muss, oder? Über die Länder hinweg. Und ist das so?
Man kann berücksichtigen, so wie man vorher sagt, ich kann berücksichtigen, welche Herde ist dieses.
Gibt es einen Landeseffekt?
Kann ich einen Landeseffekt auch berücksichtigen. Und das nimmt ein bisschen mit die Qualität der Leistungsprüfung. Aber natürlich ist jede schlechtere Qualität ist schlecht insgesamt. Aber insgesamt, man kann das ein bisschen berücksichtigen.
Wo geht die Rinderzucht hin? Global und in Österreich? Vielleicht global? Ist sie noch in bäuerlicher Hand global?
Im Gegensatz zur Schweinezucht und Gott sei Dank in Österreich als einer der wenigen Länder noch in bäuerlicher Hand und bei Geflügelzucht ist rein Multi-Sache eigentlich, ist die Rinderzucht global noch in bäuerlicher Hand. Also es gibt keine Firmen, die Tiere anbieten, so auf die Art. Es ist auch in den USA ist es so, dass es nach wie vor in bäuerlicher Hand ist.
Zwischenfrage aus biologischer Sicht. Embryotransfer ist in der Rinderzucht auch schon weit verbreitet, in der Gewinnung sozusagen oder in der Spülung von sehr hochwertigen Kalbinnen und Kühen, Gewinnung von Befruchtung von Eiern und Einpflanzung in Trägerkühe. Das wird zunehmend in der biologischen Landwirtschaft diskutiert, ob diese Tiere daraus, aus dieser Methodik noch zugelassen werden. Wie siehst du hier die Zukunft? Werden wir in Zukunft noch Tiere haben, die ohne Embryotransfer Stiere
Wenn du in den Pedigree zurückschaust, wird das sehr bald vorbei sein. Also ist vielleicht die letzte Generation, aber dann, wenn du bei den Großeltern schaust, wird das vorbei sein, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit. Also der Grund, warum der Embryotransfer auch in Österreich verstärkt eingesetzt ist, es gibt Top-Kühe, aus der die Zuchtorganisation mit einem oft sich selbst selektierten Stier mehrere männliche Kälber haben will, um über die genomische Zuchtwertschätzung herauszufinden, welcher ist der beste von diesen Vollbrüdern. Und darum ist das technisch sehr, sehr nützlich oder für den Zuchtfortschritt insgesamt.
Und man sieht ja auch, dass sehr gut Stiere mit sehr hohen Zuchtwerten extrem hohe Preise lukrieren können, oder?
Ja, genau.
Und das spielt natürlich dann, das hängt
genau
so zusammen.
Rolle, genau. Ja. Das ist auch vielleicht ganz kurz ein Einwurf, wie die Preisgestaltung und wie die Auswahl der jungen Stiere, wie das gemacht wird, ist von Bundesland zu Bundesland in Österreich unterschiedlich. Und das hängt davon ab, wie stark die Zuchtorganisation plus die Besamungsstation, die in dem Land ist, versucht, die allerbesten Tiere zu kriegen. Und umso mehr sie die haben wollen, umso stärker versuchen sie, mit den Bauern in Kontakt zu gehen und sagen, okay, bitte würdest du dies von dieser jungen Kuh, hätten wir gerne ein Nachkommen mit diesem Stier. Das heißt, die machen das mit denen aus. Und andere Bauern sagen, ich mache diese Entscheidung selbst und ich bringe schaue die Nachkommen von dieser Paarung an. Und wenn die Zuchtwertschätzung sagt, das ist extrem gut, dieses Kalb, dann verkaufe ich ihn selber. Da gibt es unterschiedliche Strategien.
Und auch der Ankauf sozusagen der Absamungsstiere an die Besamungsstationen, das ist aber nicht koordiniert über.
Das ist nicht. Das
ist der freie Markt spielt hier,
genau,
oder?
Sehr stark, ja. Und, da gibt es Unterschiede zwischen Organisationen.
Und da muss man sagen, die Nachfrage bestimmt dann aber auch, was angekauft wird, oder?
Ja.
Im Prinzip muss sich das ja über die Samenportionen dann wieder rechnen.
Genau, ganz genau. Ja.
Das heißt, da ist halt wieder jeder Bauer, jede Bäuerin mitverantwortlich, in welche Richtung dann auch die aufgestalteten Stiere gehen, oder?
Ja.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was erwartest du dir? Werden die Straßenstipfel am Genom enger werden noch, dass wir noch besser sozusagen die Basenpaare verstehen in Zukunft? In welche Richtung geht es aktuell?
Das ist eine Sache, die interessant ist, wenn ich also sozusagen nur, momentan haben wir 50.000 Stipfel, wenn ich 1 Million Stipfel hätte, also einfach mehr, ein dichteres ab, dann verbessert sich die Zuchtzeitschätzung nicht, überraschenderweise. Wiederum, wir versuchen, aber auch mit den 1 Million Stipfeln will ich nicht, die Zuchtzeitschätzer oder die Zuchtzeitschätzung versucht nicht zu verstehen, wie das die Biologie dahinter ist. Also wir versuchen nicht, wir würden schon gern haben, aber es ist super schwer herauszufinden, ein einzelnes Gen, wie funktioniert das, was machen die Varianten. Und diese genomische Zuchtzeitschätzung sagt, wir haben Informationen von Leistungen von Tieren, besonders wie gesagt von den Vätern mit vielen Töchtern, und wir nutzen diese Informationen, aber wir schauen, also wir schauen blind, ist falsch, wir verwenden diese Marker praktisch blind, ohne heraus die Funktion der einzelnen Stipfel nachzuforschen. Und das war ein großer Gewinn für mich, dass man akzeptiert hat, dass man nicht verstehen kann alles, jede einzelne Funktion jedes einzelnen Gens, sondern dass insgesamt diese genomische Zuchtzeitschätzung funktioniert.
Das ist spannend, ja, weil der Wissenschaftler ja eigentlich immer alles in das Kleinste zerlegen will,
ja, genau,
und vielleicht das große Ganze verliert.
Was ein bisschen unglücklich ist, wenn man langfristig denkt und sagt, okay, wir haben die genomische Selektion funktioniert bei den großen Rassen sehr gut, ist aber sehr stark auch abhängig von der Anzahl der Tiere. Das heißt, wenn wir die wichtigen Gene kennen würde und dann praktisch bei einer gefährdeten Rasse nachschauen, welche Varianten sind da und könnte man das auch machen, könnte man Zuchtzeitschätzung über Rassen hinweg machen, und das kann man momentan nicht. Mit dieser Methode, die wir verwenden, mit der genomischen Zuchtzeitschätzung, die funktioniert nur innerhalb von einer Rasse. Wenn man das anwendet auf eine andere Rasse, funktioniert sie nicht.
Wie geht's? Wir sind noch in der Zukunft, dann gehen wir vielleicht noch auf die gefährdeten Nutztierrassen ein bisschen ein. Mhm. Wo geht's hin in Zukunft also? In der
Methodik, in der Methode?
In der Methode.
Ist es die
Gentechnik?
Ja, es ist. Man versucht es nicht mehr Gentechnik zu nennen, man nennt es Präzisionszüchtung, ist ein Term dafür.
Okay. Und was ist das?
Aber das ist, man macht genau das, was man. Und das ist eine von den Fällen, wo man, da muss man eben dort sein, da muss man bei dem Gen genau wissen, wie es funktioniert. Und wenn ich ein Gen mit sehr, sehr großem Effekt habe, dann kann ich aus einer, das wird momentan, das heißt Gene Editing, das heißt, wir verwenden nur, oder die Leute verwenden nur Gene aus der eigenen Spezies.
Gibt es dafür schon ein Beispiel, wo man das aktuell beforscht oder wo es schon gar eingesetzt wird?
Es gibt momentan zwei Merkmale, die in den USA schon zugelassen sind. Das ist genomisches Enthornen, also praktisch die Hornlosigkeit, die genetische Variante, die Tiere hornlos macht. Und wir wissen ja, das gibt es ja auch natürlich, es gibt hornlose Angusrinder zum Beispiel, also es gibt genetische Varianten oder Rassen, die hornlos sind.
Und das sitzt ja auf einem Genort?
Das ist nur an einem Genort, das ist am Chromosom 1 zufällig beim Rind. Und diese Variante holt man sich in eine andere Rasse hinüber.
Wie macht man das technisch? Wo greift man da ein? Greift man in die Eizelle ein oder greift man in den Fötus ein? Wo greift man ein, damit es dann auch weiter vererbt wird?
Man greift in einen sehr frühen Fötus ein, mit wenigen Zellen. Am besten sozusagen wieder einzellige Fötus, weil da bist du dann sicher, dass es sich noch nicht geteilt hat, und nur Fötus macht man diese Änderung.
Diese Genschere, die wird praktisch dann auch weiter vererbt, dominant weiter vererbt, oder? Einmal eingeführt, ist es drinnen.
Es gibt drei Arten von Ergebnis, wenn man so ein Edit macht. Das eine ist, es wird nicht angenommen, dann ist es ein normales, nicht editiertes Tier, das aus diesem Fötus rauskommt. Und dann kann es, wenn man es einbaut, kann es auf zwei Arten eingebaut werden. Es kann sein, dass es nur, wir haben ja Chromosomenpaare, auch Föten haben ein Chromosom vom Vater und eins von der Mutter. Und wenn der Edit nur auf einem der elterlichen Chromosome funktioniert, dann hat man ein sogenanntes heterozygotes Tier, wo also wieder zur Hälfte wegkreuzt. Aber zum relativ großen Teil, wenn man diese Edits macht, werden beide gesamte Chromosomenpaar verändert und dann hat man es rein. Und dann kann man das, gibt, weil es in der Keimbahn, also beim bei den Genen ist, gibt das dieses Tier
die Erbinformation weiter
zu, auf ihre allen Nachkommen.
Du hast gesagt, hornlos ist ein Beispiel. Was ist das zweite Beispiel? Das
zweite Beispiel ist Hitzetoleranz. Da gibt es ein Gen, das wahnsinnig großen Effekt hat. Das macht Haare kürzer und weniger dicht. Die Tiere schwitzen mehr. Und der wichtigste Effekt ist, es senkt die Körpertemperatur eines Tieres ungefähr um ein halbes Grad. Und die Tiere sind extrem viel besser tolerant gegenüber der Hitze.
Und wo ist das jetzt schon etabliert? Ist das beim Schwarzbundenrind oder wo sind wir da? Oder sind wir bei den Bos Indicus Rindern oder wo ist das? Wo kommt
also
das her?
Also der Edit ist, entschuldige, diese Variante, die kommt eigentlich aus Tieren, die man aus Europa gebracht hat nach Südamerika. Und in Südamerika gibt es da mehrere solche Rassen, die diese Variante tragen. Eine heißt Senepol, das ist die bekannteste. Ja. Und wie gesagt, aus dieser Rasse wird es genommen und wird, es gibt zwei Arten von Dingen, was man in den USA schon sehr früh erkannt hat, in den 1990ern. In Florida ist es auch sehr heiß. Und die haben gesagt, sie hätten eigentlich gern diese Variante in ihren Holstein-Friesen-Rindern. Und haben angefangen in den 1990ern, Senebol mit Holstein-Friesen zu kreuzen und dann immer mit Rückkreuzung auf Holstein-Friesen bei Kontrolle, dass diese Variante mit
drinnen ist,
mitgenommen wird, haben sie jetzt ein sogenanntes, das nennt man Slick-Gen auch nicht, haben Slicke Holstein-Friesens in Florida. Und da haben sie eben auch gesehen, dass die besonders in der Hitze eine deutlich höhere Trächtigkeitsrate bei Besamungen und haben und höhere
Milchleistung. Zwischenfrage, Patentrecht, bäuerliche Zucht, in dem Zusammenhang, ich könnte mir vorstellen, wenn das jemand macht, ist es nicht besonders billig, dann will ich es patentieren und damit bin ich dann sozusagen dort, wo ich nicht hin will, vielleicht oder sicher nicht, weil ich dann das den Konzernen überlasse.
Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich glaube nicht, dass es zu dieser Konzerndominanz führt. Es kommt darauf an, ich bin persönlich befreundet mit der Person, die das in den USA macht. Dieses Gene-Edited für Hornlosigkeit und Hitzetoleranz. Und der hat momentan seine Firma versucht, das so zu verkaufen, dass sie sagen, wir bieten die Möglichkeit des Edits an und unterstützen hier. Und wir wollen dann für die erste oder zweite Generation der Nachkommen am Samenverkauf beteiligt werden. Und dann ist es fertig. Also es ist okay. Nicht so, es ist kein Konzern, es kommen keine Konzerntiere heraus, es kommen Tiere aus der eigenen Zuchtorganisation.
Kann ich nachher noch erkennen, ob so ein Tier aus so einem Prozess gekommen ist?
Nein.
Nicht, gell?
Nein.
Mhm. Wird sicherlich für die biologische Landwirtschaft wieder eine Herausforderung werden.
Ja. Mhm. Da muss ich übrigens sagen, also das hat ja nichts direkt mit biologischer Landwirtschaft zu tun, aber ich habe vor kurzem einen Artikel im Spiegel gelesen, wo die deutschen Grünen nicht wissen, wie sie mit diesen Dingen umgehen soll. In Österreich weiß ich es auch nicht, wie man mit, also es sind nicht die Biolandwirte, aber die Grünen haben ein ähnliches Verständnis, wie man mit der Natur umgeht, im Großen und Ganzen. Und auch dort, die wissen nicht, wie sie das machen sollen. Mhm. Also sie haben keinen Plan, so auf die Art.
Ja, weil es schwer kontrollierbar ist.
Ja, genau.
Weil man andererseits auch die Konsumenten natürlich mitdenkt.
Ja, genau.
Und weil es möglicherweise schon auch ein Risiko gibt. Ich sage ein Beispiel, es könnte ja auch sein, dass diese sehr hitzetoleranten Tiere unter kühleren Klimabedingungen, unter schwankenden Klimabedingungen empfindlicher sind. Mhm. Müsste man sich schon anschauen.
Absolut, ja, genau.
Also es hat... Am Ende des Tages muss man dann sozusagen auf wissenschaftlicher Basis entscheiden, das wäre der optimale Weg, ob man irgendwo mitgeht oder nicht.
Für mich ist es zum Beispiel durchaus interessant fürs Fleckvieh, weil Fleckvieh exportiert nach Kolumbien relativ viel und in Kolumbien wird es nie kalt werden zum Beispiel. Also wenn die ein hitzetoleranteres Fleckvieh haben, im Angebot wäre das zum Beispiel für diese Art von von Verkauf durchaus sinnvoll.
Welche Merkmale, glaubst du, werden in Zukunft relevanter werden in der Zucht?
Ich sehe nicht sehr viel Änderung zu dem, was man jetzt hat. Und wir haben, glaube ich, in den letzten 20 Jahren sehr, sehr stark in Richtung Fitness und Gesundheit. Das muss man auch sagen, die Christa Eggertaner hat hier in Österreich einen wahnsinnig großen Schritt mit uns gemacht, weil sie versucht hat, die Informationen über die Erkrankungen von Tieren zusätzlich in die Zuchtwertschätzung einzubauen. Und das ist jetzt zum großen Teil schon umgesetzt. Also das ist ein sehr großer Schritt, der schon gelungen ist. Wie gesagt, das Einzige, was ich kritisch sehe, ist, ich weiß nicht, wo diese Leistungsgrenzen sind. Und das nervt mich wahnsinnig, dass ich das einfach nicht weiß, wo sie sind. Ich habe das sogar in Seminaren schon versucht zu thematisieren und ich weiß es nicht.
Weil, wenn du es wüsstest?
Da müsste ich stärker warnen, dass man noch weiter auf Milch geht zum Beispiel. Wie gesagt, wir haben diesen Zuchtwert mit großer Gewichtung der Fitnessmerkmale, aber irgendwo muss die Schwelle sein, wo es ist nicht mehr sinnvoll, das auf noch mehr Milch zu gehen.
Kann dir das jetzt auch nicht auf die Schnelle beantworten. Denke viel darüber nach. Möglicherweise ist es aber schon so, wenn wir in Richtung nur mehr Spitzentiere züchten, wo das Gas sehr stark aufgedreht ist, ich sage jetzt einen Ferrari-Typ, der wird sich am Berg schwerer tun. Wenn das sozusagen, wenn die Umweltbedingungen, und sie werden variabler, dann ist möglicherweise die Resilienz nicht mehr da. Jetzt kannst du aber wieder sagen, dann züchte ich mir halt für Kolumbien die hitzetolerantere Kuh. Also ich züchte erst wieder einen Ferrari, der nach Kolumbien passt.
Kolumbianischen Ferrari.
Genau. Also es wird sich in der Methodik nicht Wesentliches ändern. Es wird die Gentechnologie hineinspielen, das hast du gesagt.
Genau.
Es werden die Umwelteffekte vielleicht besser berücksichtigt. Wir nutzen zusätzliche Daten aus der Milch zum Beispiel, das mit Infrarotmuster, wo ich dann sozusagen die Stoffwechselbelastungssituation ableite als sekundäre Merkmale und dann das in die Zuchtwertschätzung einbaue.
Darf ich da kurz einfügen? Das habe ich vielleicht vergessen vorher. Es wird deutlich mehr Merkmale geben, weil die Tiere heutzutage
maschinell gemolken werden mit sehr viel Zusatzinformationen.
Genau, und sehr viele Tiere haben auch Sensordaten. Und wenn diese Information einfließen kann, dann könnte man auch das Verhalten besser berücksichtigen. Aber letztlich die Zuchtwerte für diese Merkmale, die wir jetzt schon drinnen haben, könnte verbessern, wenn man Sensorinformationen und
Jetzt komme ich noch, zwei Dinge möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Mhm. Erhaltenswürdige Nutztierrassen. Mhm. Warum ist dir das wichtig? Du bist ja hier auch bei der Eugene sozusagen als Obmann tätig.
Ja, ich bin schon seit mehr als 20 Jahren Obmann der Eugene, des Vereins für Erhaltung gefährdeter Rassen in Österreich. Und wir haben ungefähr um 2000 oder späte 1990er haben wir ein Förderungsprogramm auf, oder die Regeln für ein Förderungsprogramm, das von ÖPUL implementiert ist, aufgebaut für gefährdete Rassen. Österreich ist mit dieser Art in einer sehr glücklichen Situation. Wir haben knapp 30 gefährdete Rassen über Spezies hinweg, also Pferd, Rind, Schwein,
Schafziege,
Rind. Nicht Huhn übrigens. Wir haben geschaut, die Inzuchtsteigerung dieser Rassen, die ja sehr klein waren, die angefangen haben mit wenig hunderten Tieren zum Beispiel, dass die Inzuchtsteigerung nicht zu groß ist. Weil wenn man so eine kleine Rasse hat, ist gefährlich und das ist mit Regeln von Empfehlungen der Anbauung und so weiter, hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und alle Rassen sind gewachsen in der Anzahl der Tiere. Und das funktioniert gut.
Warum brauchen wir diese Rassen in Zukunft
vielleicht? Sie halten, insgesamt erhält man so die Diversität der Nutztierrassen sehr, sehr gut. Das sind zwar kleine Populationen für sich, aber insgesamt wird in diesen kleinen Populationen, wenn man das auf die ganze Art hinwegschaut, wird sehr, sehr gut die Diversität erhalten.
Es ist ein Backup sozusagen.
Genau, ja.
Mhm. Da arbeiten wir ja zusammen, weil wir im Bio-Institut die Absamungen dieser gefährdeten Nutztierrassen
die Genbank
betreuen. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist Du warst sehr stark tätig auch oder bist sehr stark auch tätig in Afrika, wo du Projekte begleitest in ärmeren Regionen, züchterische Projekte. Warum ist es da gegangen? Was ist der große Wert dabei?
Also ich habe vor auch wieder mehr als 20 Jahren bin ich das erste Mal in Afrika gewesen und habe meine erste Studentin gehabt aus Uganda und bin dann nach Uganda gefahren und habe das Land kennengelernt und habe gedacht, die Leute dort sind genau wie du und ich. Sie sind nicht anders, außer sie andere Hautfarbe haben. Die sind genauso fit im Kopf wie wir. Also es gibt keinen Unterschied zwischen denen. Und ich habe nicht verstanden, warum die nicht eine normale Zuchtfeldschätzung haben oder also eine normale Zucht haben wie wir. Und warum es die Infrastruktur überhaupt nicht gibt. Und ich habe versuche seit dieser Zeit, die Leute in Uganda hungert niemand, aber es gibt viele Kinder, die fehlernährt sind, unter anderem wahrscheinlich, weil sie zu wenig Milch haben. Ein Weg daraus aus dieser Falle zum Beispiel. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich versuchen, in Afrika auch sowas zu implementieren, was bei uns sehr erfolgreich ist. Es ist super gefährlich, weil ich weiß, Technologietransfer von einem Land ins andere ist immer gefährlich. Mein Weg, das zu machen, ist, ich hatte inzwischen rund 20 Leute, die ein Doktorat bei mir gemacht haben oder in meiner Gruppe, aber zum mehr als die Hälfte, wo ich der Erstbetreuer war, wo ich mir gedacht habe, ich könnte versuchen, die sind genauso klug wie ich, dann kann ich sie auch so ausbilden auf einem Niveau, das wir hier in Österreich haben. Und das habe ich versucht, aber es wiederum hat die Falle so auf die Art, dass wir versuchen, unser System auf Afrika zu übertragen.
Wie hast du das umschifft?
Ich habe es nicht wirklich umschifft. Wie gesagt, das ist was mich fast täglich beschäftigt für mich selbst. Aber die Zucht, die ich gesehen habe, dass man das eventuell machen könnte, ist, also dass man einfach normale Zuchtprogramme beginnt, simple Zuchtprogramme. Und wir haben das gesagt, wir fangen nicht an. In Afrika, aber das ist es häufig so, es gibt eine Forschungsstation, die holen sich aus dem Ausland irgendwelche Rassen her und verteilen diese Tiere dann an Bauern. Und die Bauern sind nicht interessiert, zum großen Teil. Sie sind glücklich, dass sie große Tiere, große Schafe zum Beispiel kriegen, die sie bei der nächsten Geburtstagsfeier oder Hochzeit schlachten können und eine große Party haben. Aber insgesamt ein nicht nachhaltiges System. Das heißt, wir haben versucht, mit diesen sogenannten dörflichen Zuchtprogrammen an die Bauern heranzukommen und zu sagen, bitte schaut nach, ob die nicht ihre eigene Rasse selber verbessern könnt mit einfacher Leistungsprüfung, also schauen.
Sind wir da sozusagen vergleichbar wie bei uns 1980er Jahre oder so?
1960er Jahre, wo man angefangen hat, Leistungsprüfung, oder frühe 70er, so in der Größenordnung, ja, genau sowas in die Richtung.
Weil das es technisch noch nicht Sinn macht, was anderes zu tun. Also man könnte ja auch dort mit den heimischen Rassen Zuchtwerte schätzen, oder? Aber da sind wir noch nicht, wir haben noch keine Parameter, um sie zu schätzen. Oder wo fehlt es da?
Es fehlt wirklich an der Datenerhebung. Es geht genau dort um das, was haben wir versucht, mit vom Kleinen aufzubauen, von Dörfern. Und jetzt momentan gibt es mehr Dörfer herum, wo die das Gleiche machen. In Äthiopien, wo wir angefangen haben mit 8 Dörfern, gibt es jetzt ungefähr knapp 200 Dörfer, die das System bei Schaf und Ziege machen. Aber wieder mit heftiger Unterstützung unserer Kollegen von
die ausgebildet sind.
Genau, ja. Mhm. Wie gesagt, es ist ein bisschen eine gefährliche Strategie, weil wir trotzdem sowas wie Technologie versuchen, oder ich persönlich versuche, Technologie zu transferieren. Aber wie gesagt, ich kenne die Leute gut, ich kenne sie, weil ich wirklich mit denen auch unterwegs bin. Wir fahren dann ganz viel zu den bäuerlichen Betrieben hin und so weiter. Also ich kenne ein bisschen besser, dass sie, auch die Bauern denken nicht anders als unsere Bauern. Mhm. Auch die wissen, was ihr bester Schafbock ist oder sonst irgendwas. Das ist ein großer Unterschied.
Aber ich glaube, es ist schon wertvoll, wenn du dir diese Gedanken machst, dass es gefährlich ist, oder?
Ja, ja.
Es sind ja viele unterwegs, die glauben, sie wissen es perfekt, oder?
Mhm. Ja, das ist, diesen Leuten komme ich auch und in Afrika ist richtig, ja.
Gut. Ich glaube, wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Wir haben die Nutztierzucht beobachtet, hineingeschaut in die Entwicklung, auch in die Zukunft. Wir waren teilweise sehr technisch, aber auch hoffe ich, gut verständlich. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du noch mitgeben möchtest?
Also wie du wahrscheinlich weißt, gehe ich ungefähr in einem Jahr in Pension und es beschäftigt mich durchaus, wie es hier am Institut weitergehen wird, wer mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin sein wird und ob diese Gedanken, die wiederum eigentlich von Professor Heigack vor langer Zeit ausgegangen sind, dieses achtsame Züchten, ob das weiter, und dass ich versucht habe, auf meine Art durchaus weiter
zu entwickeln,
auch mit Zuchtwertschätzung, Nutzungsdauer zu Beginn und ähnlichen Dingen. Ob diese Achtsamkeit, es wäre wichtig, dass die auch in Zukunft bleibt, und ich hoffe, dass das Institut das auch so machen wird.
Das hoffe ich auch. Danke, Hans, für das sehr informative Gespräch. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen würden, wenn er Ihnen gefallen hat und wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es um Agrarseins Wissen kompakte HBLV Raumberg-Gumpenstein geht. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg-Gumpenstein.